Lach- und Sackgeschichten. Zwei Väter, kein Plan. Der Podcast mit Olli und Basti. Yeah.
Ja, hallo zusammen. Lach- und Sackgeschichten. Folge 39. Heute mal ohne Shishi, sondern einfach mit einem ganz normalen Folgenauftakt. Neben mir,
Genau. Ich bin auch da, hallo.
Wer hätte das gedacht?
Der andere Vater ist auch da.
Ja, ich meine, das trifft sich ja ganz gut. So, du hattest ja die Idee tatsächlich, lass doch mal irgendwie nochmal einen richtigen Väter-Talk machen. Muss ich sagen, hast du voll recht, habe ich auch voll Bock drauf. Deswegen auch der Name Fata Morgana, was für ein Wortspiel. Haha. Naja, okay.
Ja, wir sind auf der Suche nach unserer Ruheoase, kann man sagen.
Mitten Wer weiß, ob wir die irgendwann finden.
Mitten in der Wüste.
Auf jeden Fall,
ey. Nein, wir haben das Thema ja schon. Ich finde das Thema Vater, ich meine, das ist ja so das Oberthema unseres Podcasts, zumindest ursprünglich, auch wenn wir natürlich für alle Standarten bereit sind. Aber das ploppt ja immer wieder auf, das Thema Vater. Das ploppt ja in jeder Folge irgendwo auf. Weil es am Ende entweder um uns geht als Väter oder um uns, um die Kinder. Deswegen dachte ich, mach mal nochmal eine reine Vaterfolge, kann man sagen.
Ja, ist ja auch wichtig.
Und deswegen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefgründiger reingehen, noch mal ein bisschen mehr über unsere Vaterrolle sprechen, über die Vaterrolle allgemein, ne, heutzutage und so weiter und so fort. Ja, und wo hat alles angefangen? Bei der Geburt unseres ersten Kindes.
Ja, krass, ey.
Unseres Sohnes. Ja, wie hast du das denn so erlebt und wahrgenommen?
Boah, also 11 Jahre ist ja mittlerweile her, ne, sogar 11,5 ungefähr. Boah. Also es war auf jeden Fall schon echt ein krasser Einschnitt. Und ich muss auch ehrlich sagen, so gerade so die Geburt des ersten Kindes, das war schon wirklich unbeschreiblich. Ja, also es war phänomenal irgendwie, ne? So gar nicht richtig zu greifen. Weil sowas hat man ja vorher so in der Form noch nicht erlebt. Auch die Partnerin so in der Form noch nicht erlebt, wie bei einer Geburt. Ne?
Also es war für alle Seiten krasses Feeling, super aufregend. Keiner wusste, was kommt da auf uns zu, so wirklich.
Ja.
Wie hast du denn den Moment erlebt? Als es hieß, dass deine Frau schwanger ist.
Also,
Ich glaube ja auch nicht immer direkt so. Also, nee. Bei manchen klappt es direkt, bei manchen, die probieren da Ewigkeiten ran rum. Bei manchen klappt es vielleicht gar nicht und die müssen einen anderen Weg suchen. Es bedarf ja, wenn man es immer so unhört, schon ein paar Versuche oder so, keine Ahnung, ein paar Anläufe so. Also bei uns ging es relativ gut und schnell. Deswegen, ja, als dann der blaue Strich zu sehen war auf dem, wie heißen die Dinger? Ich habe schon da vergessen, Schwangerschaftstest. Das war schon, da dachte ich schon so, ui, So, keine Ahnung, lachendes und weinendes Auge, lachendes Auge so vor Freude und weinendes Auge so Aufregung, emotional, was kommt da so auf mich zu, so, hab's aber relativ gelassen genommen und hingenommen und einfach, gedacht so, lass dich mal überraschen, was in 9 Monaten so auf dich zukommt, ne?
Ja, ich habe jetzt gerade innerlich so ein bisschen, deswegen ist gut, dass du angefangen hast. Ich habe innerlich so ein bisschen gekämpft, ob ich das jetzt erzählen soll oder nicht. Aber ich entscheide mich dazu, es doch zu erzählen, weil es ist ja auch wichtig. Und vielleicht identifiziert sich ja der oder die eine oder andere damit. Weil es hieß lange Zeit, also bis zum ersten Kind eigentlich, dass ich keine Kinder zeugen kann. Ne? So. Oh, okay. Und ich wollte eigentlich immer Kinder haben. Das heißt, wir waren schon unterwegs, so Kinderwunschbehandlung und was weiß ich und Krankenkassenwechsel. Wir haben wirklich viele Dinge gemacht. So, und das quasi, weil wir gedacht haben, okay, es funktioniert auf natürlichem Wege nicht. Aber dann ist es halt unverhofft irgendwie doch passiert. Und es war tatsächlich umso krasser, ja, weil eigentlich wir beide sicher und unsicher waren, dass wir Kinder haben wollten. Und ja, deswegen, es ist ein unschätzbares Geschenk, ja, jetzt sogar 3 Kinder zu haben. Richtig krass. Ne? Also, ja, genau. Also es ist so, wie es bei mir so angekommen ist und wie ich es wahrgenommen habe. Also es war echt kaum zu glauben am Anfang.
War denn die erste Geburt, das erste Kind, war das langer Prozess oder so im Krankenhaus oder ging es eigentlich relativ zügig?
Boah, also es hat auf jeden Fall am längsten gedauert bei allen dreien. Und aber ich muss sagen, ich kann dir nicht mehr genau, also meine Frau könnte dir das super genau sagen. Ich habe da so ein schlechtes Gedächtnis irgendwie, was wie. Also ich weiß, die erste hat am längsten gedauert und mit jeder Geburt ist es so, dass quasi das schneller ging. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt super schnell, super langsam war oder normal oder was weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen. Und bei dir?
Bei euch? Ich kann mich da mal gut dran. So, weiß ich nicht. Wir hatten damals Kontakt zu einem noch zu einem anderen Pärchen, die auch bei uns im Schwangerschaftsvorbereitungskurs waren und so. Und die dann ein paar Tacken früher das Kind bekommen haben. Und bei denen lief alles schief, was schief gehen konnte, beziehungsweise es dauerte ewig lang. Mhm. Und er erzählte mir dann, er tickerte dann quasi live aus dem Krankenhaus, so ein Live-Ticker über WhatsApp. Mir so, und ich dachte mir, was kommt da auf mich zu? Ja. Ja, so, boah, Katastrophe hier und Torwarttrip und so. Ja. Wie kam es dann? Ähnlich, 24-Stunden-Marathon, ne?
Boah, das ist krass.
Ja, ja. Seit wen einsetzen oder seit im Krankenhaus ankommen? So, 24-Stunden-Trip.
Mhm.
Ja, das ging ja abends um 9 Uhr los, am nächsten Tag um so gegen 9, 8 Uhr kam er dann, ne? Also, es hat sich gezogen, ne? Und das. Ja, ich bin irgendwann nur noch vor lauter Müdigkeit hin und her gerannt im Krankenhaus, einen Kaffee nach dem anderen gezogen und hin und her und helfen konnte ich sowieso nicht großartig, ja. Außer ne, Präsenz zu sein und da zu sein.
Ja.
Ja, bis ich mir dann irgendwann entschlossen habe, vor lauter Hunger mir noch irgendwann am nächsten Tag um 18 Uhr da irgendwas in diesem Imbiss da reinzupfeifen im Krankenhaus und ja, und kurz danach ging es dann Gott sei Dank los, ne?
Ja.
Aber das war ein, boah. Ne, du kamst ja auch, dann hieß es, gehen Sie nochmal bitte aufs Zimmer, versuchen nochmal zu schlafen. Dann ging es aber wieder nicht, weil die Wehen wieder einsetzen und hin und her und hin und her. Gefühlt vielleicht ein, zwei Stündchen Schlaf, wenn überhaupt. Hm. Und ja.
Ja, krass.
War eine Tortur.
Ja.
Ja, beim zweiten ging es dann wieder, wups. Gefühlt wie eine ja. Rutschbahn und jöi, nice, 2-3 Stündchen.
Ja, auf jeden Fall, krass. So, aber wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda. Lass mal ein bisschen, bevor wir hier zu lange verweilen. Und zwar moderne Vaterrolle. Vater heute versus vor 30 Jahren. Also so dieses Ding, was meinst du, wie hat sich das denn im Laufe der Zeit so verändert?
Ja, schwer zu sagen, ich überlege mal 30 Jahre zurück, da war ich ja 16. Wenn ich überlege, wie da so die Väter drauf waren, mein Vater drauf war. Ich denke mal, alles ein bisschen konservativer, kann man das vielleicht sagen?
Ja, ach, absolut.
Also,
ja.
Klarer, direkter. Ich weiß nicht, ich bin ja auch einer von 4 Kindern und bei uns war sowieso immer Highlife zu Hause und buntes Treiben und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin total konservativ erzogen worden oder so. Ich bin einer von 4 gewesen und bei uns war sowieso immer, wie gesagt, das bunte Treiben. Ja, ich denke, es hat sich schon verändert, weil zu der Zeit zum Beispiel mein Vater war Alleinverdiener. Ne? Der ist ja. Morgens raus, kam dann mittags, spät nachmittag zurück um 4-5 Uhr und meine Mutter war zu Hause. So, das hat ausgereicht und meine Mutter war Hausfrau und so habe ich das früher bei vielen wahrgenommen, dass der Papa arbeiten gegangen ist, der Vater arbeiten gegangen ist und die Frau zu Hause war. Das hast du ja heute eigentlich, ist ja utopisch.
Ja.
Ne? Das hast du ja nur noch super selten. Ich glaube, dahin hat sich auch die Vaterrolle einfach verändert. Und früher gab es ja auch noch keine OGS oder so. Das gab es ja alles nicht. Ich bin nach der Grundschule gemütlich mit meinen Freunden nach Hause gelaufen und meine Mama war zu Hause und das Essen war fertig.
Ja.
Ne? Das war ja auch irgendwo eine ganz andere Zeit. Weiß nicht. Ich denke mal, in der Hinsicht war das, war die Vaterrolle damals auch eine andere, ja. Es war ja einfach auch nicht diese Gleichberechtigung da, wie sie heutzutage ist, ne? Bei Mann und Frau.
Ja.
Die Mutter war Hausfrau, der Vater war arbeiten, ne? Vollzeit, ja.
Ja. Das ist ein krasses Abhängigkeitsverhältnis halt auch gewesen, ne? Also ich meine, damals die Scheidungsraten waren viel, viel niedriger, aber wahrscheinlich nicht, weil die sich alle gut verstanden haben, sondern einfach diese finanzielle Abhängigkeit gerade, die da war.
Das kommen wir zu, ja klar.
Das ist krass, ne? Und da finde ich, haben wir uns schon echt deutlich weiterentwickelt. Und ich muss auch sagen, was ich finde auch so gerade emotional, also das finde ich am stärksten, wenn ich überlege so, ey, ich habe meinen Vater, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon mal weinen gesehen habe. Und ich finde dieses Thema so Gefühle zeigen, das finde ich super wichtig, weil die Kinder sollen wissen, wo sie dran sind. Ja, so bei mir. Und das finde ich auch, die sollen auch fragen dürfen und auch, weißt du, auch eine ehrliche Antwort kriegen, wenn sie mich fragen, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, natürlich auch auf kindliche Art und Weise so. Also man soll auch nicht seinen Ballast da abladen, so erwachsenmäßig. Aber es ist halt einfach schon wichtig, dass die Kinder das auch mitkriegen, sage ich mal, wenn es auch einem nicht mal, manchmal nicht so gut geht. Ja, wichtig, finde ich persönlich.
Ja, und dass auch zwischen Mutter und Vater auch nicht immer nur Sonnenschein sein kann, ne? Dass man, dass sie auch schon mal mitkriegen, dass man Diskussionen hat oder vielleicht nicht immer einer Meinung ist. Dass es natürlich nicht dann im Rosenkrieg endet, ist logisch von den Kindern, aber dass die Kinder auch mal mitkriegen, es ist auch nicht immer alles Halti-Tai zu Hause, ne? Es funktioniert auch zwischen Mama und Papa mal nicht immer hundertprozentig. Ne? Dass man dann deepere Gespräche oder andere Dinge dann in den Abend verlegt, ist auch logisch, wenn die Kinder nicht dabei sind. Aber ja, aber dass man auch schon mal eine Meinungsverschiedenheit hat oder ne, daraus eine kleine, schon mal eventuell eine kurze kleine Diskussion entsteht und die Kinder es vielleicht auch mal am Rand mitkriegen, dass da, dass das halt nicht immer alles Halti-Tai ist, sag ich mal. Ne?
Ja. Ja, klar.
Das gehört natürlich auch dazu, ne? Genau wie die Emotionen zu zeigen oder Schwäche zu zeigen, ne? Und nicht immer den Harten zu manieren, nur wenn man die Papa-Rolle hat oder keine Ahnung was, ist ja auch Schwachsinn.
Ne? Ja,
das gehört auch, finde ich, dazu, ne? Weil wir sind alles Menschen und auch Mama und Papa haben ihre Grenzen und ja, und vielleicht auch mal einfach einen schwachen Moment, eine schwache Phase oder eine traurige Phase, emotionale Phase. Man muss halt immer wissen, wo ist die Grenze, was kann ich vor den Kindern noch zeigen und was ist dann drüber hinaus und das muss ich dann entweder zurückhalten für die Abendstunden oder weiß ich nicht, mich zurückziehen, rausziehen, spazieren gehen, keine Ahnung was, und so halt lösen.
Ja, absolut. Ja finde ich auch. Hier so Thema Mental Load bei Vätern, ne? So, wie ist es bei euch? Wer ist derjenige, der eher so der Sorgenkasten ist bei euch?
Für die Kinder?
Ja.
Boah, ich finde es fast 50-50. Ich finde es fast 50-50, würde ich sagen. Ich würde Tendenz eher Mama, ne? Weil sie natürlich auch am Tag, tagsüber mehr Zeit mit denen verbringt, als ich es tue, ne? Weil ich halt länger arbeite. Und die mich erst später Richtung frühen Abend sehen, aber ich würde sagen 50-50 Tendenz Mutter.
Okay.
Mama, ja.
Also ich würde sagen, bei mir ist es so, klar, im Alltag ist es auch meine Frau, aber so im Grunde genommen ansonsten ist es dann immer so, habe ich glaube ich schon mal in der Folge erwähnt, Papa hat Sprechstunde. Also ich bin schon derjenige, der da emotional dann der Ansprechpartner ist, der dann auch schon mal irgendwie gerade beim Großen dann abends nochmal sich hinsetzt, geduldig Gespräche führt und wo ich dann halt auch irgendwie besser an ihn rankomme, was nicht heißt, dass ich unbedingt, sondern es funktioniert halt in dem Moment. Ich finde, es ist immer situationsabhängig auch, ja. So mal funktioniert dies besser, mal funktioniert das besser. So, und da hat jeder so auch seine Stärken und Schwächen, ne? So, und ich meine, wie gesagt, bei uns ist eher auch so, meine Frau managt halt krass den Alltag und ist da halt auch krass belastet, ja, so mental load-mäßig. Das heißt letztlich, dass sie dann auch nicht die Energie hat, sich abends darauf einzulassen, man noch, oder auch nicht die Muße hat. Mhm. Das ist auch vollkommen okay und völlig logisch.
Ja, klar. Wie gesagt, ja. Am Ende des Tages ist es auch egal, ja. Wo die Kinder ihre Sorgen, ihre Ängste oder was weiß ich nicht was abladen. Hauptsache, sie laden es bei den Eltern. Ja. Das ist erstmal wichtig. Weil ich denke mal, es gibt auch Familien, wo es nicht so ist, wo die Kinder sich vielleicht nicht trauen, irgendwas anzusprechen oder Ängste anzusprechen oder Sorgen anzusprechen, weil sie entweder nicht gehört werden oder weil sie eventuell sogar noch dafür einen drüber kriegen, dass sie damit nerven oder keine Ahnung was. Es gibt ja, ne, leider in der Hinsicht vieles oder fast alles. Und erstmal ist es wichtig, dass die Kinder sich einem anvertrauen, ob es jetzt Mama oder Papa ist.
Ja.
Und dass Mama und Papa immer die erste Anlaufstelle sind, ne, für sowas. Ja, später, wenn die Pubertät kommt und keine Ahnung was oder die Teenies sind oder junge Erwachsene sind, dann wendet sich das Blatt wieder, dann vertrauen sich vielleicht erstmal ihre Freundin, besten Freund an oder ihrem besten Freund. Aber dass sie wissen, zu Hause ist die Tür immer offen, das ist halt das.
Ja, klar.
Ne? Und ja, das sehe ich so. Also im Grunde ist es mir Wurst, wohin sie mit ihren Sorgen gehen, ob zu Mama oder Papa. Hauptsache, sie kommen damit, ne? Und vertrauen sich dem an und schütten sich aus.
Ja, gut, genau. Und wenn nicht, dann auch eben, dass man sich halt auch nicht scheut, irgendwie, hatten wir es ja auch schon mal, irgendwie externe Hilfe anzunehmen, ja? So, wenn man merkt, okay, scheiße, ich komme da jetzt irgendwie allein nicht weiter, obwohl ich ja mein Möglichstes tue, ne? Dann ist es ja auch vollkommen okay, so zu schauen, okay, wie kann ich denn dem Kind irgendwie, weil im Grunde, es geht ja einfach ums Kind, ne? Das ist dann, dass man schaut, okay, wie komme ich da überhaupt dran?
Ne? Ja, ist manchmal gar nicht so einfach, ne, dann ans Kind ranzukommen. Man merkt, es ist irgendwas los, es steckt irgendwas fest, aber das dann rauszukitzeln ist oft die Kunst dabei, ne?
Ja.
Das, ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, da steckt irgendwas im Sohnemann drin, ist motzig, ist meckrig, irgendwie merkst du, ihm geht's irgendwie nicht so gut, obwohl er körperlich gesund ist und dann, ja, da muss es manchmal wirklich aus der Nase ziehen, ne, was los ist. Ja, ne?
Und das kostet Kraft.
Ja, und das kostet viel Geduld und Zeit, Kraft, ja, genau.
Absolut. Jetzt die nächste Frage, Learning by Doing oder Ratgeber, wie eignest du dir Väterwissen an oder wie hast du es dir immer teilweise angeeignet? Wie machst du das?
Er googelt. Nein. ChatGPT. Nein. Ich habe mir einfach selbst vertraut und mir selbst angeeignet und mich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Natürlich hat man sich hier mal informiert oder da mal was gehört oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf jemanden direkt zugegangen bin und habe gefragt, ey, man kann es mir helfen, ich habe das und das Problem. Das ist dieser Austausch, wie bei uns beiden zum Beispiel, man tauscht sich aus, so Salat. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu dir komme, Emma, Basti, ich habe da irgendwie eine Frage oder ein Problem oder hast du Tipps für mich? Wir tauschen uns aus und so bin ich immer verfahren. Ich habe mich immer mit anderen ausgetauscht, indem man sich getroffen hat, keine Ahnung was, und dann gequatscht hat. Oder wie gesagt, ich bin halt sowieso ein Typ, ich mache viel nach Bauchgefühl und höre auf mein Inneres und ja, und damit bin ich dann auch am glücklichsten am Ende des Tages, ne? Ohne dass ich weiß, ich habe jetzt irgendwie einen fremden Rat angenommen und habe ihn jetzt umgesetzt. Weiß ich nicht. Es ist halt so viel Erziehung und Vatersein ist so individuell und so viel situativ bedingt einfach.
Ja.
Und da vertraue ich mir einfach selber am meisten, ne? Und das in dem Moment dann richtig zu machen einfach. Ich denke mal, es gibt keine Fibel, die sagt so von A bis Z oder ein Papa-Lexikon, wo alles drinsteht, wie die Situation ist, das machst, wenn das ist. Fände ich auch Schwachsinn, wenn es das gäbe. Keine Ahnung. Es gibt ja echt Leute, die googeln alles, ne? Das habe ich auch schon mitbekommen. Jeder hat sich wahrscheinlich auch schon mal dabei erwischt, wie er irgendwie so ein Rat mal ergoogelt hat oder so. Was mache ich jetzt? Aber mein Gott, also ich denke mal, dem Inneren einfach Vertrauen, dir Selbstvertrauen ist das Wichtigste dabei, würde ich jetzt
Ja,
sagen.
es kommt halt. Also, ich sage mal, ich hatte auch gerade überlegt, bis zu einem gewissen Punkt habe ich dann auch gedacht, ja, absolut. Aber das Ding ist halt, wo ich halt gemerkt habe, wo ich an meine Grenzen komme, ist halt wirklich jetzt so bei diesem Thema Neurodivergenz, ADHS, weil, ey, das ist ein Thema einfach, das ist ja nochmal so ein bisschen special.
Ja, das ist
Ja?
normal. Ich rede jetzt
Ja.
von normalen, ja, hört jetzt blöd an, aber von der normalen Erziehung, sage ich mal. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Von dem normalen Ausgangspunkt einfach.
Aber das ist ja dieses Ding. Bei mir ist, ich hab's, das ist ja meine Normalität im Prinzip jetzt. Ja, es ist ja einfach so, das habe ich ja einfach. Ne? Und da ist halt einfach auch so, am Anfang habe ich auch gedacht, ja, okay, du machst einfach, ja, machst so, wie du es denkst, aber da merkst du, fuck, du musst bei manchen Dingen echt
Ja, da
total
musst du dir
anders
natürlich von
vorgehen.
außen Unterstützung holen, in jeglicher
Ja.
Hinsicht.
Oder halt auch, sage ich mal, es gibt ja zum Glück auch teilweise auch Podcasts und was weiß ich, wo du halt auch teilweise schon Sachen drüber auffangen kannst, oder die Sachen, wo du merkst, du bist nicht alleine bei manchen Dingen, ja. Das finde ich auch manchmal, also auch so wichtig, so, warum ich mir manchmal so Dinge auch gerne anhöre oder auch durchlese, wo ich denke, so, ja, bin ich da auf dem richtigen Weg? Na, ist das irgendwie, was ich mache, ist das so irgendwie richtig oder, weil, genau, so eine Grundintuition, Bauchgefühl habe ich auch. Aber so manchmal habe ich es auch so, wo ich denke, okay, ist das jetzt echt. Ne, genau, dann tauschen wir uns beispielsweise auch aus. Aber manchmal finde ich das halt auch gut, wenn irgendwie vielleicht was von Fachleuten, wenn ich das vielleicht da irgendwie höre, lese, manchmal auch dann nicht ganze Bücher, sondern manchmal einfach einzelne Dinge, so einfache einzelne Situationen zum Beispiel. Ne, aber wie
Genau.
gesagt, das ist halt
Wie
auch
gesagt,
jeder
ich
anders.
rede aber, ich rede ja beim Thema Bauchgefühl nur von dem, ich sag mal, wenn alles normal läuft.
Ja.
Ne? Du weißt, was ich meine. Wenn
Ja.
jetzt nicht so eine spezielle Situation vorherrscht wie bei euch, und du dir noch irgendwie noch Rat von außen holen musst oder professionelle Hilfe von außen holen musst, oder die mit rein muss, sondern einfach von dem Normalen, wenn alles normal abgeht, da reicht, denke ich mal, dein inneres Gefühl einfach, dein Bauchgefühl, wenn du jetzt normal tickst, ne, so, finde ich, und hier und da mal was aufschnappen. Aber ich denke mal, das ist so der beste Fahrstil, den du
Ja.
fahren kannst einfach. Weil wenn ich mir nur alles von außen anhöre und da Tipps und
Nein.
hier, wie löse ich jetzt das, wie mache ich das? Klar, wenn du es erstmal Papa wirst und hast ein Baby zu Hause, bist du unsicher. Das ist einfach so. Und da willst du nur das Beste in dem Moment und dann holst du dir auch viel Input von außen. Aber ich sag mal, irgendwann die Jahre danach und spätestens beim zweiten Kind verfährst du einfach komplett nach Bauchgefühl.
Ja, klar. Aber
Aber
ich
sollen wir
glaube, auf
jetzt
der
ein
anderen
bisschen was
Seite.
über so ein bisschen, nochmal so ein bisschen ins Lockere
Nee,
kommen?
lass mal kurz da bleiben. Also vielleicht einfach
Okay.
positiv, um positiv das abzuschließen. So, was auch in deine Richtung geht, so den eigenen Weg finden, den eigenen Stil finden. Das ist halt auch irgendwie wichtig, ne? So, dass man selbst quasi authentisch ist auch in seiner Erziehung und dass man sich wirklich auch, sage ich mal, bei dem, was man tut, dass man dahinter steht. Vielleicht, also das ist wichtig, ne?
Ja, und nur eben, und nur so kannst du ja auch wirklich Selbstvertrauen fassen für diese
Ja,
Situation. Weil wenn
voll.
ich mir nur alles von außen ranhole, bin ich ja
Nee.
ewig unsicher unterwegs, ob es
Ja.
wirklich das Richtige ist, ne, so wie ich handle. Und
Ja.
so aus dem Bauch heraus und vom Inneren heraus, vom Herzen heraus, einfach das Bestmögliche versuchen fürs Kind ist, glaube ich, die beste Methode, die du fahren kannst.
Ja, klar.
Auch fürs eigene Kind.
Absolut.
Weil es kommt
Ja.
von dir, aus dir heraus und nicht von irgendwo außen. Ne?
Nee.
Und das spürt ein Kind, glaube ich, auch. Und die Kinder wissen ja auch, wie Mama und Papa ticken. Und ja, ich
Ja.
denke mal, das ist das Beste. Wie gesagt, bei jungen, frischen Eltern verstehe ich das immer, wenn die unsicher sind und fragen und googeln hier und da mal was. Mein Gott, haben wir auch gemacht. Ne? So. Weil du halt noch unsicher bist am Anfang. ob du alles richtig machst. Aber später kommt so eine Routine einfach rein. Und wenn die da ist, sollte man auch möglichst alles von außen dann versuchen, mal so ein bisschen wegzulassen.
Ja, aber ich glaube, das Ding ist halt, und da ist so dieses Ding, ich glaube, du und ich, wir sind beide sehr leidenschaftliche Väter und auch sehr engagierte Väter. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist nicht die Allgemeinheit und das ist nicht so das Typische. Das ist jetzt einfach mal eine These, die ich da bringe. Deswegen ist es so, dann auch, weißt du, so bevor irgendjemand dann so ein Bauchgefühl hat, Stichwort Bauchgefühl, ich mache da irgendwie was verkehrt, dann denke ich mir, ey, dann quatsch lieber mit mir, frag mich, dann gebe ich dir gerne auch Auskunft. Kein Ding. Ne?
Ja, ja. 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 So, du hast noch notiert, typische Vatersprüche.
Ja, typische Vatersprüche.
Du meinst jetzt Sprüche über Väter?
Nee, das kam von dir.
Väter
tätig. Das kam von dir, Olli. Das kam von dir, typische Vätersprüche.
Typische Vätersprüche, ja, ich weiß. Aber ich habe nur philosophiert und mir gedacht, man kann es ja aus zwei Sichten sehen.
Ja.
Sprüche über Väter, so lustige Sprüche vielleicht, oder Sprüche, die so typisch Papa sind einfach, die Mama selten macht, die typisch Papa sind. So typische, hast du einen typischen Spruch, den du regelmäßig deinen Kindern gegenüber bringst?
Ich glaube, bei uns ist das eher so, dass wenn dann eher die Mama die Sprüche sagt. So, manchmal. Ich habe so tatsächlich, glaube ich, so Vätersprüche. Also Kategorie Dad-Joke schon, sage ich mal. Aber nicht ne, so dieses Witzige, aber so Vätersprüche, so sage ich mal, wo ich jetzt glaube, dass du darauf hinaus willst, die habe ich, glaube ich, so nicht. Also wüsste ich zumindest jetzt nicht. Es kann natürlich sein, dass meine Frau das Gegenteil sagen würde, dass ich das jetzt anders sehe. Aber jetzt so auf dem Meer, oder hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, das ist was, was du öfter sagst?
Jetzt sind wir wieder da. Machen wir einfach weiter.
Ja. Der
war weg, warst du weg? War ich weg? Ich glaube, ich habe ja irgendwie das Gefühl gehabt, du warst weg. Was wird dich stark?
Du warst auch weg.
Jetzt bist du, wird jetzt.
Seltsam.
Ja, keine Ahnung. Wir machen einfach weiter. Ja, hast du einen typischen Vaterspruch? Ich weiß nicht, ob du schon mal gerade was erzählt hast und ich habe nicht zugehört oder konnte nicht zuhören, weil die Verbindung weg war.
Nee, ich habe keinen. Hast du einen? So, ad hoc.
Typischen Vaterspruch. Ich sag schon mal gern, jetzt leck mich doch an den Tisch. Oder setze mich zügig, sage ich tatsächlich sehr oft. Das haben die Kinder schon übernommen. Ziemlich zügig. Das sind so typische Sprüche. Ich wüsste jetzt aber keinen so, ja, typischen, das sind so typische Dinge, die man schon mal raushaut, so, wie nennt man sowas, Redewendungen, keine Ahnung. Ja, so stumpfe Dinge, einfach schon mal ziemlich zügig oder leck mich an der Tasche oder keine Ahnung was. Ja, aber ich glaube, so ziemlich zügig ist so der Spruch, den ich täglich am meisten sage. Ziemlich zügig, ja. Wenn ich sage, so, jetzt schlauern Sie doch an, ziemlich zügig, weißt du, in guter Hausmeister-Krause-Manier.
Ja.
Ja.
Ja. Also auch eher so in die lustige, ja, genau, also bei mir ist dann halt echt auch öfter blöde Sprüche, die ich dann bringe, ne, irgendwie so Dad-Jokes, wo dann meine Frau die Augen verdreht, so Albernheit, ja.
Ja, ja.
Wortspiele oder so, da bin ich auf jeden Fall groß drin und das nervt, glaube ich, auch manchmal meine Frau, so.
Oh, wir haben ja noch einiges hier stehen, ne, auf der Liste.
Krass, ne, aber ist ja nicht schlimm, haben wir heute mal eine längere Folge. Ich meine, bei dem Thema kann man ruhig auch länger verweilen, weil ich finde das auch spannend, so die Diskussion, die wir hier haben. Ne?
Ja, warten wir mal als nächstes, ja.
Also lass doch mal als nächstes mit Elternzeit. So. Was, mehr Väter in Elternzeit. Warum
was, ist es vielleicht. Ja, warst du in Elternzeit?
Ja, also bei den ersten beiden schon. Beim dritten Kind, da war ich tatsächlich eine Zeit lang zu Hause, da brauchte ich das nicht. Da hatte ich dann eh so eine Zeit Übergang zwischen zwei Jobs. Da war das dann quasi meine Elternzeit. Aber die ersten beiden Kinder, ja, habe ich diese beiden Vätermonate genommen. Ja, genau. Und bei dir?
Also beim Sohnemann war ich gar nicht in der Elternzeit. Da bin ich nach 2-3 Tagen wieder arbeiten gegangen. Das habe ich schwer bereut.
Ja.
Also da war ich so müde. Ja. Und bei dem Töchterchen war ich auch in Elternzeit. Ja. Ich glaube, 3 Monate. Ja, 3 Monate.
Ja.
Ja. War schön, muss ich sagen. Also, war ungewohnt, aber war schön. Und ich habe mir dann gesagt, boah, und da habe ich mich echt geärgert, dass ich gesagt habe, boah, warum hast du das bei dem Sohn immer nicht gemacht, ne?
Mhm.
Dass wir uns das da anders irgendwie aufgeteilt haben, aber ja, naja. Aber wie gesagt, ich höre es eigentlich noch relativ oft, dass auch Väter in Elternzeit sind. Oder es machen.
Absolut. Ich habe noch,
das also,
die Tendenz ist sogar steigend. Ich habe irgendwie mir tatsächlich, als Vorbereitung habe ich mir noch mal eine Studie durchgelesen, so ein bisschen, so dass tatsächlich die Zahlen zum Glück steigend sind. Und das ist doch auch gut so.
Mhm. Ja, und finde ich auch.
Ja, weil ich meine, es ist halt von beiden Seiten, ne, wo ich mir denke, so ja, also Eltern sein, das ist jetzt nicht nur dieses Stichwort Care-Arbeit, das ist nicht nur die Sache von Müttern. Nee, überhaupt nicht. Na, also da sind wir Väter auch gefragt und gefordert.
Na? Ich glaube, Mütter sind noch mal ein bisschen mehr gefordert, logischerweise. Bei einem Kleinen, was Stillen betrifft. Ne? Ja. Und das Ganze drumherum, da haben Mütter einfach noch mehr und eine andere Bindung zum Kind. Und einfach mehr Aufgaben, die sie übernehmen, automatisch. Aber ich finde es trotzdem, wie gesagt, gut, dass Väter auch in Elternzeit gehen. Ja. Ja, weil ich finde, warum ist es nur Mutterding? Es gehören ja 2 dazu. Und
Eben.
So kann der Mann dann auch dementsprechend zu Hause unterstützen, ne, und Dinge auffangen und Rolle übernehmen. Und ja.
Ja.
Ist gut.
Ja, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, ne, so dieses Ding ist ja oft, dass dann so eine gerade so Lohnungleichheit, sage ich mal, herrscht teilweise. Das ist dann halt wirklich oft dann oder der Mann im besser verdienenden Beruf ist oder whatever, dass halt tatsächlich dann so eine, dass es schwierig ist finanziell teilweise, ne?
Um das ist immer beim Thema Finanzen, ja.
Ja, und das ist halt irgendwie schade, ne? So, weil man sieht es ja schon bei seinen Partnerinnen, dass das schon echt krass ist. Ja, so dieses hauptsächlich die Kinder betreuen. Das ist ja nicht jetzt, dass die ne, irgendwie nur mit denen halt die Teil machen, überhaupt nicht. Das ist knochenhart. Ja, also möchte ich teilweise manchmal nicht tauschen. Ehrlich gesagt.
Ne? Ja. Ja, und die Kosten werden ja immer mehr und Kinder kosten Geld. Das ist einfach so. Und wie du dann sagst, da muss man halt gucken, wie man die Finanzen aufteilt. Klar heißt das immer schnell und da sind wir wieder beim Thema 30 Jahre zurück zum Beispiel, wo nur der Papa arbeiten gegangen ist. Das ist heute, denke ich mal, so die Wurzeln stecken noch in jedem irgendwo drin, so wo es heißt, der Mann muss arbeiten gehen, die Frau muss zu Hause bleiben in solchen Fällen, weil der einfach mehr Kohle verdient und dadurch ein finanzieller Vorteil entsteht in der Phase. Ja, aber mein Gott, Kinder brauchen auch den Papa und
Also ich finde ehrlich gesagt auch dieses Konzept von damals, das würde heute so nicht mehr funktionieren, Alleinverdiener. Also das ist meine persönliche Meinung, weißt du, Alleinverdiener, das ist ja tatsächlich auch echt, wie gesagt, diese Abhängigkeit, in die Frau da kommt, so aus meiner Perspektive, aus meiner Warte, ne, so letztlich und dann auf der anderen, ne, so finde ich persönlich schwierig, so, ne?
Ja.
Finde ich schwierig.
Gehen wir nochmal zu was Bunterem rüber.
Ja.
Oder mal Richtung elektronische Medien zum Abschluss.
Ja.
Smartphone, Gaming, ab welchem Alter etc. pp.
Ja, bei uns war so ganz klar, der Große hat ja ein Smartphone. Das war halt ab der weiterführenden Schule, haben wir gesagt, weil da ist es halt so irgendwie, dass eigentlich fast jeder in der Klasse 1 hat. Und das, da muss man sich immer fragen, klar, also ich, gut finde ich das nicht unbedingt so, aber auf der anderen Seite willst du halt auch nicht, dass dein Kind das, der krasse Außenseiter ist. Ja, weil das bist du, wenn du dann kein Smartphone hast. Weil einfach 90% der anderen ein Smartphone hat. Und da ist halt die Frage, okay, wie gehst du denn damit um? Ne, auf der anderen, ne? Aber ich finde auf der anderen Seite auch eine Regulation wichtig, dass man halt nicht unbegrenzt Handyzeit gibt oder so, oder dass man auch schon mal in die Klassenchats guckt oder so. Ne? Das finde ich schon auch wichtig. Und da habe ich tatsächlich, ne, also finde ich auch eine wichtige Sache.
Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist hin und wieder mal auch nicht verkehrt. Und da soll auch einfach eine Linie gezogen sein.
Ja.
Von außen oder von Elternseite aus. Und wie du sagst, das Ganze regulieren, auch was Gaming betrifft. Was Gaming, ich glaube, beim Handy sind wir uns auf jeden Fall einig, ab der weiterführenden Schule.
Ja.
Es gibt schon viele Kinder auch in seiner Klasse, schon jetzt in der ersten Klasse, die schon so eine Smartwatch haben, mit dem GPS drin. Ich denke, man kann das, es ist immer schwer, so Themen zu pauschalisieren.
Ja, sowieso. Ne?
Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, wo es gar nicht anders geht, dass das Kind von der ersten Klasse aus schon allein zur Schule geht. Ne? Ja. Es kommt immer auf die Konstellation an. Manchmal macht es Sinn, sowas früher einzuführen. Wir reden jetzt nicht von einem, vielleicht noch nicht mal von einem Smartphone oder so, aber vielleicht von so einer Uhr oder so. Finde ich dann bei so einer Uhr wieder ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen drauf, weil es da viel auf den Kontext einfach ankommt.
Ja, logisch.
Ich bin da generell gegen, selbst in meinem Beruf, in der ersten Klasse haben auch viele Kinder schon so ein Ding, so eine Uhr, so eine Smartwatch, die dann teilweise losgeht während der Hausaufgaben oder so. Und das finde ich dann halt schwierig, weil wir haben zum Beispiel die Regel an der Schule, Handys und diese Uhren bleiben ausgeschaltet in der Tasche, bis das Kind das Schulgelände verlässt.
Ja.
Oder bis nach dem Unterricht, ne? Oder nach der OGS, je nachdem. Und ja, wie gesagt, Handy sage ich auch, ab der weiterführenden Schule. Vorher, wenn es geht, nicht. Und dann so eine Uhr gilt im Grunde dasselbe für, ist ja nichts anderes als ein Smartphone, den kleinen.
Ja.
Ich finde, ich bin kein Fan von dieser totalen Überwachung, weißt du?
Nee.
So, wir kamen früher auch ohne klar und ich bin früher auch schon seit der ersten oder zweiten Klasse spätestens allein zur Schule gegangen. Die war jetzt nicht weit weg, aber und wir leben heute eventuell vielleicht noch mal in einer anderen Gesellschaft, aber ich weiß es nicht. Das nimmt viel Überhand und ich finde, wo man das Kind noch bremsen kann, sollte man es nutzen. Ja. So, und was Gaming betrifft, wie stehst du zu Gaming?
Also sag mal so, die Kids, ich habe ja noch so eine ganz alte PlayStation, dann fragen die schon mal, können wir vielleicht mal FIFA spielen oder so? Und also sage ich dann ja ab und zu, können wir das dann schon mal machen. Ne? Also das ist vollkommen okay, halt nicht irgendwie regelmäßig. Ich meine, der Große, der hat das, der spielt halt auf seinem Smartphone auch dann. Ne? So, da hat er ein Spiel oder zwei Spiele, die er dann da spielen darf. Ne? Aber auch erst so ab dem Alter so. Und ja, ich meine, gut, hier der Mittlere, der spielt auch Minecraft. Finde ich auch okay. So, ich meine, er ist auch 8. Ne, das Minecraft ist immer, ich finde, kann man auch nicht pauschalisieren, so, ne. Es gibt ja im Prinzip Gaming. Teilweise bringt's dir ja auch wichtige, manche Minecraft coole Fähigkeiten bei. So, ne. Insofern kann es ja auch unterstützend wirken.
Mhm.
Wie ist bei dir?
Fantasie und so. Ich hatte ja sogar mal eine Fortbildung darüber, in Köln. Übers Thema Gaming pro oder contra bei Kindern und Jugendlichen.
Ah.
Und ich war erstaunt, es waren auch viele, die sich da wissenschaftlich mit auseinandersetzen.
Mhm.
Und da habe ich erstmal erfahren, wie viele positive Seiten diese Branche eigentlich mit sich trägt. Weil es immer so schnell verrufen wird, zocken, 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 ist ja, da wirst du ja blöd von und keine Ahnung was. Und aber es ist auch fürs Gehirn nicht nur negativ, also es hat auch viele positive Seiten. Ne? Es fördert Konzentration, Kreativität, Reaktionsfähigkeit. Das sind ja auch alles so Punkte, die beim Gaming einfach mit einhergehen.
Ja.
und was das dann auch fördert. Ne? Ja. Natürlich musst du immer wissen, wo ist die Grenze des Guten, ne? Und wie viel Zeit setze ich dem meinem Kind aus. Aber bei meinem Sohn ist zum Beispiel so, dass der sich immer abends entscheiden kann, entweder da war eine Serie gucken, 20, 25 Minuten, oder er darf mit mir eine Runde Rennen fahren.
Ja, so, okay.
Und das ist seine Entscheidung. Meistens entscheidet er sich dann fürs Zocken, sage ich mal. Aber wie gesagt, da er weiß, wo es anfängt und wo es aufhört. So, und das ist halt das Wichtige. Ne? Die Dosierung des Ganzen. Aber wie gesagt, Gaming hat so viel Positives und ich war so überrascht auf dieser Fortbildung, die den ganzen Tag ging, vom Landesverband rein. Total interessant. Also da saßen Profizocker, da waren alle vertreten, Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, Vorträge gehalten haben, was das eigentlich für eine krasse Branche ist und wie viel Positives das eigentlich mit sich bringt. Ne? Dass ich einen Sechsjährigen noch nicht vor Call of Duty setze, ist auch logisch. Ja. Aber es ist, diese Branche ist verrufener, als sie es verdient hat.
Ja.
Und das fand ich so krass.
Absolut. Ne? Es gibt nicht schwarz und weiß, wobei es halt tatsächlich so ist, was ich dann mitkriege, teilweise bei den Kids, wenn halt irgendwie die Klassenkameraden ältere Geschwister haben. Da finde ich manchmal hochproblematisch, wenn das sechsjährige Kind dann auch das zockt, was dann der 14-jährige, 15-jährige Bruder zockt.
Ja, oder die Eltern zocken.
Ja, also das finde ich dann hochproblematisch.
Ja, oder die Eltern zocken jeden Tag Call of Duty und machen da irgendwelche Online-Sessions und das Kind darf auch mal zwischendurch dran oder da hört's halt auf. Wie gesagt, das ist wie beim Fernsehen, beim Zocken genauso, die Dosierung macht's einfach. Ne? Ja. Und solange es altersentsprechend ist, wie gesagt, finde ich, es gibt ja so viele Eltern, nein, mein Kind darf nicht spielen und keine Ahnung was, oder nur 5 Minuten oder so. Ich habe früher als Kind auch Amiga gespielt, ich habe PlayStation 1 gehabt, ich habe Sega gehabt, ich hab ein Gameboy gehabt, ich habe auch so viel gezockt. Meine Eltern haben da auch nicht mal einen Blick drauf gehabt. Ich sitze trotzdem noch hier und bin irgendwo halbwegs normal im Kopf. Verstehst du, was ich meine? Also.
Aber wie gesagt, das ist halt nicht so dieses Ding, zum Beispiel, ich meine, das habe ich ja beim Großen, das hast du noch nicht, aber hier beim Großen, da ist ja wirklich die Diskussion dann irgendwie, ob dann Roblox. Ne? So, ich will das Thema jetzt nicht groß aufmachen, aber das Ding ist halt, die Diskussionen, die dann da gestartet werden, auch so. Da musst du erstmal wirklich dann, ich habe mich damit auseinandergesetzt und was weiß ich, habe geschaut und was weiß ich und dann heißt es immer, ja, aber jeder andere darf dann oder die meisten anderen. Und es ist auch so, wo ich sage so, ey, dann sind einfach die anderen Eltern nicht verantwortungsvoll. Punkt.
Ja, ich glaube, bei Roblox geht es ja auch nochmal um Chatten und so, ne, oder?
Ja, genau.
Das ist nicht dieses Ding. Das gab es ja, als es noch kein Internet gab, das gab es ja früher alles nicht, als wir gezockt haben. Ja. Und mein Sohn ist da jetzt nicht großartig anspruchsvoll, was er spielen will oder keine Ahnung was. Der weiß, was wir hier haben und das reicht ihm. Der kriegt ab und zu mal ein Spiel geschenkt zum Geburtstag, zu Weihnachten, PlayStation spielen und dann ist das gut. Ne? Ja, mit der dementsprechenden Altersfreigabe ich finde, heutzutage wird alles manchmal zu sehr hinterfragt, ne? Und die Eltern lesen sich da manchmal zu sehr in alles rein und suchen schon förmlich nach den negativen Punkten im Internet, wo ich mir denke, Leute, halt mal den Ball flach. Wir sind Kinder der 90er, wir sitzen auch noch hier.
Ja, aber
wie gesagt, solange man das mit dem Online und alles Mögliche da unter Kontrolle hat, wie beim Thema Roblox mit den Chats nebenher.
Ja, aber
es ist nicht ungefährlich, ne?
Da ist so eine scheinbare Kontrolle, die man da hat, weil die Leute dann alle möglichen Filter einsetzen und was weiß ich, wo ich mir denke, so, die Kinder, die sind ja nicht blöd, die können das ja oft umgehen und was weiß ich und machen dann ganz andere Dinge. Und wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen uns damals und denen heute.
Das ist die Problematik von heute.
Genau.
Genau, aber das meine ich jetzt noch nicht mal, aber dass überhaupt Leute oder Eltern dieses Gamen und was darf mein Kind im Fernsehen gucken, alles schön und gut, du weißt, was ich meine.
Ja, dass
alles zu kritisch gesehen wird und zu sehr gegoogelt wird und die Eltern werden ja heute bei Instagram und Co. schon mit den Gefahren nur noch konfrontiert und gefährlich hier und gefährlich da und aufpassen hier. Man lebt ja nur noch in dieser Welt, in dieser Kontrollwelt, keine Ahnung was. Und das finde ich dann immer so ein bisschen Helikopter-Style, ne?
Ja, absolut.
Helikopter-Eltern-Style, ne? Mein Gott, ich muss mich hinterfragen, sind da jetzt zu viele Bildwechsel da in dem Spiel, zu viele Richtungs-, zu schnelle Bildwechsel drin oder so? Oh Gott, also da müsste ich ja total verkommen hier sitzen. Wenn meine Eltern noch das alles hinterfragt hätten und keine Ahnung was. Ja, klar. Ich habe früher mit Mortal Kombat gespielt, da war ich auch noch nicht so alt. Also, ich habe es auch überlebt. Also.
Ja, aber das ist aber für mich kein Argument manchmal, Olli, weil das Ding ist halt, du musst doch aufs Kind gucken. Manche Kinder, die kommen damit klar und manche Kinder kommen damit nicht klar. Dann musst du halt auf dein Kind schauen, das ist der Punkt. Ne?
Und das meine ich, ne? Ja. Ich meine das ja, individuell aufs Kind achten.
Ja.
Aber manche Dinge werden auch zu allgemein heutzutage zu sehr hinterfragt. Heutzutage wird ja im Grunde alles auf die Goldwaage gelegt und alles hinterfragt, was Thema Erziehung, Kindererziehung betrifft. Das meine ich jetzt nicht bei euch im speziellen Fall, sage ich mal, wenn ich das so sagen darf. Aber ich rede jetzt einfach allgemein, weißt du? Alles wird nur noch ergoogelt. Ist das gut für mein Kind? Ist das schlecht für mein Kind? Darum geht's ja auch noch bei den ganzen Instagram-Muttis und so. Und das kostet einfach alles an. Es wird einfach alles zu sehr hinterfragt und die Kinder werden dadurch so verunsichert und auf so unsicheren Wegen gebracht. Und das finde ich manchmal ein bisschen kritisch. Also das gab's früher nicht so. Und das finde ich, klar, die Medienwelt ist heute viel überlaufener als damals. Damals war die Auswahl ja viel kleiner. Ne, auch für die Kinder, aber ich finde, nicht nur auf dieses Thema bezogen, sondern so allgemein auf die Erziehung bezogen.
Aber ist es denn auch, wenn jetzt im Prinzip so auf dein Umfeld, wenn du so in dein Umfeld guckst, ist das denn da auch teilweise so? Oder ist das eher so dein allgemeines Gefühl?
So. Erstmal mein allgemeines Gefühl und ich beobachte es auch in meinem Umfeld, ja. Auch in meinem beruflichen Kontext einfach. Ich arbeite ja mit Kindern tagtäglich, auch mit den Eltern. Und da kriegt man ja auch Dinge mit. Vielleicht nicht mal von der eigenen Klasse, aber von den drumherum einfach.
Ja.
Wie die Eltern, die Kinder nur noch um die Kinder herumtanzen und das ist gefährlich und hier aufpassen und da. Und das meine ich mit allem, weißt du, so allgemein.
Ja.
Und die Kinder werden dadurch einfach verunsichert und denen wird nichts mehr zugetraut. Die Kinder verlieren dadurch an Selbstbewusstsein oder bauen es erst gar nicht richtig auf. Und haben gar kein Selbstvertrauen heutzutage und hinterfragen, wenn die Eltern schon alles hinterfragen beim eigenen Kind, hinterfragen die Kinder ja spät auch jeden Schritt, den sie tun im Leben. Ist das denn gefährlich? Ist das denn richtig? Kann mir da was zustoßen? Ey, ich bin früher mit dem Fahrrad gegen die Wand gefahren, um zu gucken, was passiert, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Dann hab ich eine Beule gehabt und dann war gut. Deswegen sind die Kinder heutzutage auch teilweise so verunsichert. Und das finde ich so schade. Und das beobachte ich ja jeden Tag einfach.
Ja.
Und man sollte den Kindern manchmal einfach ein bisschen mehr zutrauen.
Absolut.
Und manchmal Dinge vielleicht nicht immer zu sehr hinterfragen und einfach die Kinder auch mal machen lassen.
Ja.
Mit einem beobachtenden Auge drauf. Verstehst du, was ich meine?
Vielleicht, ich habe einen ganz guten Abschluss jetzt für die Folge. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass man den Kindern halt am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Kinder hinterher selbstständig in ihrem Leben klarkommen, wenn sie erwachsen sind oder wenn sie heranwachsen sind, dass sie irgendwie unterscheiden können, irgendwie, was kann ich mir zutrauen, was nicht vielleicht, dass man denen ein gutes Selbstbewusstsein mitgibt. Ne? So, das ist so das Wichtige, dass die den Weg im Leben alleine gehen können, ne? Dass die nicht abhängig sind. So,
ne? Eben, unabhängig. Selbstsicher und mit viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und das gehört einfach dann dazu, dass man nicht immer, wie gesagt, den kreisenden Hubschrauber übers Kind spielt, das Kind manchmal auch einfach mal machen lässt oder vielleicht auch mal den Fehler machen lässt, den man vielleicht schon kommen sieht. Zu sagen, okay, das Kind muss jetzt mal selber daraus lernen und dann fällt es mal auf die Schnauze.
Ja.
Und nicht jetzt, ne, dass es stolpert oder so, also auch das. Oder vielleicht mal von der ersten Stufe vom Klettergerüst runterfällt. So Kleinigkeiten. Du siehst ja die Eltern nur noch auf dem Spielplatz, auch heutzutage nur noch hinter den Kindern stehen, neben den Kindern stehen. Pass auf, dass du nicht
runterfällst. Total Blödsinn.
Ja. Und das fehlt mir heutzutage in der Gesellschaft. Und das beobachte ich, dass die Kinder dadurch tagtäglich im beruflichen Kontext auch immer unsicherer werden, sich immer weniger zutrauen. Und das finde ich halt so krass. Und ich weiß nicht dann, was die Kinder dann später mit ins Leben nehmen, ne? Klar, man muss seine Kinder beschützen und so, aber man muss auch wissen, wo die Grenze einfach ist.
Ja, genau. Und ich glaube, ich meine, das ist ja so auch so der Punkt, wo ich denke, da kann man ja auch, ne, wir im Kleinen irgendwie so ein bisschen auch dazu dabei helfen, dass sich das vielleicht in die Richtung entwickelt, dass Leute so denken, so, ja, Mensch, vielleicht ist das ja eine Meinung, ne, das ist eine Meinung von uns so, aber vielleicht haben die auch irgendwie damit recht und vielleicht ist es ja auch irgendwas, was man mal hinterfragen kann.
Wäre ja gut. Wie gesagt, es ist meine Meinung.
Ja.
Deine Meinung und ja. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich weiß ich nicht, nichts da beruflich damit zu tun habe. Ich arbeite hier mit Kindern und ich kann ja einfach aus der direkten Quelle sprechen.
Ja, logisch.
Von dem, was ich beobachte. Und ja, wie gesagt, es ist noch nicht mal die Mehrheit, ne? Es ist ein Teil oder ein kleiner Teil, schon fast. Aber ich finde, es ist vom Gefühl her, wird es aus dem Umfeld immer mehr. Ich will nicht sagen, dass ich das direkt bei mir im Job beobachte, aber vielleicht jetzt nicht direkt an der direkten Quelle, sondern einfach so diese allgemeine Wahrnehmung habe, ne? Um mein berufliches Umfeld herum einfach so die Wahrnehmung habe, dass die Kinder heutzutage immer ein bisschen unsicherer unterwegs sind. Wie gesagt, ich kann nicht in die Familien reingucken. Ich will mich doch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich gehe jetzt mehr oder weniger mehr zu 90% von dem, was ich bei den Kindern halt einfach beobachte.
Ja.
Ne? Und dann merkst du es halt dran. Und ich auch manchmal sage, komm, jetzt geh doch mal die nächste Stufe am Klettergerüst hoch, ne? Mhm. Am Schulhof. Trau dich doch mal. So, wo ich merke, das Kind kennt das gar nicht, ne? So, oder traut sich das gar nicht zu. Und das finde ich halt ein bisschen schade und ein bisschen, vielleicht nicht sagen, beängstigend ist das richtige Wort, aber schon ein bisschen Sorge. Ja. Und deswegen finde ich, man sollte den Kindern möglichst viel zutrauen, aber immer beschützend dahinter stehen. Ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja. Absolut. Nee, finde ich auch. Ja.
Ja.
Ja, 1000%ig. Ne, so. Ich glaube, dafür stehen wir auch. Ne, so. Wie gesagt, wir machen nicht alles richtig, sagen wir auch. Aber
nein, um das Willen.
Nee, aber ich glaube, wir sind einfach da engagiert und probieren so gut es geht, die Kinder darauf vorzubereiten, so auf das Leben. Ne?
Ja, und ich bin dann auch noch froh darum, dass ich halt das Glück habe, noch mit Kindern zu arbeiten und tagtäglich und natürlich auch da ein Lernprozess für mich stattfindet ich einen gewissen Erfahrungsschatz einfach habe und auch dementsprechend auch schon mal eine Fortbildung mache oder mich fortbilde in gewissen Themen, wie eben auch mit dieser Fortbildung fürs Gaming. Und das ist halt total interessant und bringt einen total viel, ne?
Ja, logisch.
Absolut. Und das auch mal irgendwie aus professioneller Sicht nochmal betrachten zu können, so kann man es sagen.
Ja. Ja, definitiv.
Ja. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut.
Wir kommen wieder nicht zu mehr, aber es ist ja, dafür kennen die Leute uns. Wenn wir jetzt einfach so wie beim letzten Mal dann so ad hoc beenden, ich glaube, da denken die Leute auch, hä, was ist mit denen los, wenn wir das immer haben würden. Deswegen so gewohnt so ein bisschen nochmal das Ende hinausgezögert, aber weil es auch einfach Spaß macht, weil es auch einfach ein wichtiges Thema ist, weil wir beide mit Leidenschaft hinterstehen. Ja, aber gut, du hast recht, wir sollten enden.
Ja, wir sollten enden. So. Und gut, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Okay.
Ciao, ciao.
Adios.
Adios.